Es sind scharfe Worte aus Washington und harte Reaktionen aus Brüssel und Berlin. Doch was steckt wirklich hinter Amerikas Kritik an einer EU-Diktatur? Kommt jetzt die große Wende in der Asylpolitik? Genau das verspricht die Europäische Union. Aber stimmt das auch? Auf eins hat nachgefragt. Im Interview des Tages der Historiker David Engels befürchtet, nicht nur Deutschland, ganz Europa schafft sich ab. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf eins. Die Worte sind klar und unmissverständlich. Von einer Zeitenwende 2.0 sprechen führende Politiker. Gemeint ist das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und den USA. Denn in Brüssel, Berlin und Wien fühlt sich das Establishment frontal angegriffen. Von der neuen Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses, in der ein Krieg gegen Russland anscheinend nicht mehr vorkommt. Von deutlicher Kritik am Abbau der Grundrechte in Europa, geäußert von ranghohen US-Repräsentanten. Und nicht zuletzt von Elon Musk. Doch was steckt hinter all den scharfen Reaktionen aus Europa? Sind die Vorwürfe aus Washington vielleicht sogar berechtigt? Denn zeigen Deutschlands Politiker nicht gerade jetzt, dass die Kritik aus Amerika einen wunden Punkt trifft? Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Die Veröffentlichung der neuen US-Sicherheitsstrategie und der Streit über Strafen gegen Elon Musks Plattform X haben mehrere europäische Spitzenpolitiker zu heftigen Reaktionen verleitet. Als US-Vizepräsident J.D. Vance auf X forderte, die EU solle die freie Meinungsäußerung unterstützen, schlug der österreichische Europaabgeordnete Helmut Brandstätter zurück. Der Politiker der liberalen Neos nannte die USA Piggy Land, also Schweinchenland, Schweineland, und erklärte, Zitat, es gibt keine Zensur in Europa und jeder hat sich an unsere Regeln zu halten. Die Empörung folgte sofort. FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach von einer, Zitat, zerstörerischen außenpolitischen Geisterfahrt. Auch aus Berlin kamen gereizte Töne zur neuen US-Strategie, besonders wegen der Kritik an wachsender EU-Zensur. Außenminister Johann Wadephul verbat sich, wie er sagte, Ratschläge von außen und Fragen der Meinungsfreiheit gehörten nicht zur Sicherheitspolitik. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter ging noch weiter. Er erklärte, die USA seien nun keine Wertepartner mehr. Beobachter interpretieren das so, dass für Kiesewetter die Einschränkung von Grundrechten wie der Meinungsfreiheit offenbar ein gemeinsamer transatlantischer Wert sein soll. Bleiben wir kurz beim Wort Schweinchenland. Stellen Sie sich vor, ein Bürger hätte damit das Büro der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bezeichnet oder gar das Kanzleramt von Friedrich Merz. Wie jetzt bekannt wurde, stellte der deutsche Regierungschef über die Abmahnagentur SoDann tatsächlich Strafanzeigen gegen Regierungskritiker. Der Grund waren vermeintliche Beleidigungen. Laut Welt am Sonntag sollen 5000 Menschen davon betroffen sein. Einige Juristen, etwa der Rechtsanwalt Markus Heinz, zweifeln die enorme Zahl an. Doch der Vorgang selbst wird nicht bestritten. Unter den Betroffenen war auch eine gehbehinderte Rentnerin. Bei ihr rückte die Polizei zur Hausdurchsuchung an. Kritiker sagen, genau solche Fälle bestätigen die Vorwürfe der US-Regierung, also dass deutsche Behörden immer härter gegen unliebsame Meinungen vorgehen. Doch wie sehen die Deutschen das? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat nachgefragt.
Politiker sollten damit klarkommen, sollten da drüber stehen und einfach mal die Leute in Ruhe lassen. Das ist die ihre Meinung, die vertritt fast jeder hier in Deutschland über Herrn Merz.
Kritik muss natürlich auch ein hauptamtlicher Politiker aushalten, also weil er wird letztlich auch messen an seinen Entscheidungen, seinen Handlungen. Aber grundsätzlich finde ich, man kann auch alles wirklich also sachlich und differenziert vortragen. Das vermisse ich halt eben auch in der Gesellschaft. Man muss ja nicht gleich mal daraus losschimpfen und pöbeln.
Ich finde, Friedrich Merz kann keine Kritik ab. Generell Politiker können keine Kritik ab und müssen dann direkt mit der Polizei kommen oder mit anderen Hilfsmitteln. Ich bin auch kein Fan von Friedrich Merz.
Also es ist eine furchtbare Zeit durchs Internet, durch alle Anzeigen. Aber wie gesagt, das ist die Welt von heute. Das, was er äußert manchmal oder mit der AfD, das ist schon nicht gut.
Hausdurchsuchungen sind nur eine Form von Repression und nur ein Symptom einer immer autoritärer auftretenden Polizei. Es gibt weitere Beispiele. Eines davon in Berlin. Dort hat das Abgeordnetenhaus vor wenigen Tagen das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz verschärft. Geregelt wird dort unter anderem das Abhören von Wohnungen. Außerdem der Einsatz verdeckter Ermittler sowie, Zitat, Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist. Gemeint sind angeworbene Spitzel. Möglich ist nun sogar das verdeckte Betreten und Durchsuchen von Räumlichkeiten, also auch von Privatwohnungen. In der Konsequenz sind dies Hausdurchsuchungen, von denen der Betroffene nichts weiß. Er kann sich nicht wehren, keine Rechtsmittel einlegen. Zusätzlich dürfen sich verdeckte Ermittler künftig durch Lügen Zutritt zu Wohnungen verschaffen. Unterstützt wurde das Gesetz im entscheidenden Innenausschuss von der schwarz-roten Koalition sowie der AfD. Grüne und Linke stimmten dagegen. Wie die Parteien nun auf Kritik reagieren, erfahren Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Auch ein weiterer Fall sorgt für Aufregung. Wieder geht es um das Verhältnis zwischen den USA und der Europäischen Union. Und erneut steht die Meinungsfreiheit im Mittelpunkt. Die EU-Kommission hält laut dem Magazin Politico unbeirrt an der 120 Millionen Euro Strafe für die Plattform X fest. Einer ihrer Sprecher, Thomas Renier, erklärte auf einer Konferenz, dass, Zitat, wir sicherstellen werden, dass wir das Geld erhalten. Musk dagegen stellte auf der Plattform X sogar persönliche Konsequenzen für die EU-Verantwortlichen in den Raum. Wörtlich schrieb er, es erscheint angemessen, mit unserer Reaktion nicht nur die EU zu treffen, sondern auch die Personen, die diese Maßnahme gegen mich ergriffen haben. Welche Maßnahmen das im Einzelnen sein sollen, offenbarte er nicht. Auch erklärte Musk nach wie vor nicht, ob er die Strafe anerkennen werde. Doch ein erstes Zeichen setzte er bereits. Das Werbekonto der EU-Kommission auf X wurde gekündigt. Die EU hatte am Freitag die 120 Millionen Euro Strafe verhängt, offiziell wegen fehlender Transparenz bei der Produktgestaltung. Es ist die erste Strafe nach dem Digital Services Act. Kritiker glauben jedoch, dass es in Wirklichkeit um etwas anderes geht. Darum, Musk für seine klare Ablehnung von Zensur in sozialen Medien abzustrafen. Auslöser der aktuellen Debatte ist diese neue nationale Sicherheitsstrategie der USA. Doch so viel vorweg, solche Strategien sind nichts Neues. Jeder US-Präsident legt ein derartiges Papier vor und immer spiegelt es die geopolitischen Interessen des jeweiligen Amtsinhabers wider. Viele Oppositionelle in Europa setzen nun große Hoffnungen auf Donald Trump. Sie sagen, genau dieses Papier zeige doch, dass er anders sei als seine Vorgänger. Kein Drängen in Interventionskriege, mehr Unterstützung für Grundrechte in Europa, so zumindest die Lesart. Immerhin hatte auch US-Vizepräsident J.D. Vance auf der CPAC-Konferenz die Zensur in Europa scharf kritisiert. Aber stimmt der aktuelle Eindruck wirklich? Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens meint, Trumps Außenpolitik ist nicht neu, sondern nur eine alte, gut bekannte Variante des amerikanischen Hegemonieanspruchs.
In diesem Haus residierte früher Erich Honecker. Heute ist es der Amtssitz von Johann Wadephul. Und beide Männer haben eins gemeinsam. Sie reagieren eher unwirsch auf Ratschläge von außen. Und entsprechend kommentierte der CDU-Minister die neue US-Sicherheitsstrategie, also das Papier, in dem Donald Trump den Europäern eine Lust am ethnischen und kulturellen Autogenozid vorwarf und die polizeistaatliche Innenpolitik kritisierte. Aber was steht wirklich drin in den 33 Seiten? Tatsächlich viel weniger Neues, als uns verkauft wird. Im Gegenteil. Das, was Trump aufschreiben ließ, erinnert bis ins Detail an ein Buch von 1997, seinen Titel »Die einzige Weltmacht Amerikas, Strategie der Vorherrschaft«. Der Autor war Zbigniew Brzezinski, der Pate der US-Hegemonialpolitik. Und er berief sich wiederum auf Hans Morgenthau, Hans nicht Henry, dem Vater der sogenannten realistischen Schule. Diese Schule besagt im Kern, es kann keine gemeinsame Weltordnung auf der Basis von Werten geben, jedenfalls nicht dauerhaft, nein, im Gegenteil. Die Welt muss beherrscht werden von einem Hegemon, der stärker ist als alle anderen, der den übrigen Staaten ihren Platz zuweist und der ausschließlich seine eigenen Interessen und Vorteile im Auge behält. Und das kann nur ein US-geführtes Großreich sein, in der westlichen Hemisphäre, also abgelegen und damit unangreifbar. Auf der Weltinsel, also Eurasien, darf der US-Hegemon seine Kräfte jedoch nicht vergeuden. Dort muss die Peripherie, also Europa und die asiatischen Inseln, die Kontinentalmächte, also China und Russland in Schach halten oder eben andersrum, je nach Bedarf. Der erste Teil steht fast wortwörtlich in der neuen US-Sicherheitsstrategie. Wenn Donald Trump also ein abendländisches Europa ohne Moraldiktatur fordert, dann nicht im Interesse der europäischen Völker, sondern in seinem eigenen. Er braucht Europa als militärischen Faktor, als, wie Friedrich Merz sagen würde, jemanden für die Drecksarbeit. Und das bedeutet auch, die MAGA-USA sind kein Verbündeter für europäische oder deutsche Selbsterhaltung. Im Gegenteil, sie sind nur eine Neuauflage einer Spielart der amerikanischen Weltherrschaftsanmaßung. Aber im Moment bringen sie die EU-Diktatur zum Tanzen. Das ist gut.
Derartige Hintergrundinformationen zu global relevanten Entwicklungen finden Sie nur bei alternativen Medien wie Auf1. Doch umso mehr sind wir auf Ihre freiwillige Unterstützung angewiesen. Denn nur mit Ihrer Spende können wir unsere Arbeit auch langfristig fortführen. Alle Möglichkeiten, unseren Sender zu unterstützen, finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Wer ist eigentlich der eitelste Politiker im ganzen Land? Heißester Kandidat für diesen Posten scheint jetzt der deutsche Außenminister Johann Wadephul zu sein. Dieser ist von seinem Äußeren offenbar so überzeugt, dass er sein Porträt ab sofort in allen deutschen Botschaften aufhängen lässt, weltweit. Dieses Privileg war bislang nur dem Bundespräsidenten vorbehalten. Doch Wadephul scheint sich um derartige diplomatische Gepflogenheiten weniger zu kümmern und verweist darauf, dass er mit einem solchen Vorgehen ja gar nicht begonnen habe. Das sei nämlich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gewesen. Dieser habe bereits zuvor sein Konterfei verpflichtend in allen Bundeswehreinrichtungen aufhängen lassen. Einige Kritiker lassen Wadephul diese Begründung allerdings nicht durchgehen. Ein Verhalten nachzuahmen, nur weil es jemand anderer tut, zeuge nicht von der emotionalen Reife, die es als Minister brauche. Die EU-Innenminister haben sich am Montag auf eine angebliche Verschärfung der europäischen Asyl- und Migrationspolitik geeinigt. Kernpunkt ist eine neue Rechtsgrundlage für sogenannte Rückführungszentren in Drittstaaten. In diesen Return Hubs sollen Personen mit gültigem Rückführungsbescheid künftig außerhalb Europas untergebracht werden. Weitere Punkte sind ein Solidaritätspool zur Umverteilung von Asylsuchenden sowie neue Listen sicherer Herkunfts- und Drittstaaten. Doch die Beschlüsse sorgen für heftigen Streit. Spanien lehnt Rückführungszentren ab. Ungarn kündigt offenen Widerstand an wegen der geplanten Zwangsverteilung. Ministerpräsident Viktor Orban spricht sogar vom Beginn eines Aufstandes und erklärte, sein Land werde den Migrationspakt nicht umsetzen. Italien hingegen feiert die Einigung als historischen Schritt. Doch was steckt wirklich dahinter? Gegenüber auf 1 kommentierte die EU-Abgeordnete Petra Steger von der FPÖ die Beschlüsse.
Ja, die heute von den EU-Innenministern beschlossenen Asylmaßnahmen gingen zwar auf dem Papier nach einer Verschärfung, sind aber in Wahrheit nichts anderes als eine Augenauswischerei. Ja, Rückkehrzentren in Drittstaaten sind schon seit vielen Jahren eine Kernforderung der Freiheitspartei. Aber was macht die Europäische Union jetzt raus? Sie erklärt das Ganze für optional, schließt Familien und Minderjährige aus und überlässt die Kontrolle gerade jenen NGOs, die seit Jahren für diese fatale Migrationspolitik mitverantwortlich sind. Das heißt, von einer echten Systemwende kann da wirklich überhaupt keine Rede sein. Auch die Liste sicherer Herkunftsstaaten ist lächerlich unvollständig. Zum Beispiel Syrien oder Afghanistan fehlen völlig, sodass genau jene Hauptherkunftsländer unangetastet bleiben, deren Landsleute eben gerade diese massiven Sicherheitsprobleme hier verursachen. Und mit dem sogenannten Solidaritätspool der Flüchtlingsverteilung will man nichts anderes als eine Zwangsverteilung von illegalen Migranten erzwingen. Etwas, was es laut ÖVP mit ihnen niemals hätte geben sollen. Also Staaten wie Ungarn oder Polen, die nicht mitspielen, sollen in Zukunft zahlen oder werden sanktioniert. Das ist ein weiterer Angriff auf die Souveränität der Mitgliedstaaten.
Der frühere deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigt die Covid-Injektion noch immer mit drastischen Worten. Am 6. Dezember schrieb der SPD-Politiker auf X wörtlich: Wieder schlechte Nachricht für Querdenker, Impfgegner, Aluhüte, AfD, Putin-Bot. Große gute Studie zeigt, dass 2021 mRNA-Covid-Impfung bei Millionen Franzosen Sterblichkeit an anderen Erkrankungen nicht erhöhte. Kein Turbokrebs etc. Doch genau diese Studie sorgt nun für Kritik. Mediziner weisen darauf hin, dass nur Menschen mit einer Covid-Injektion erfasst wurden. Weiter seien Betroffene, die kurz nach der Injektion starben, ausgeschlossen worden, sagt etwa die Ärztin Dr. Maria Hubmann-Mock. Damit seien frühe Risiken unberücksichtigt geblieben. Auch die freie Journalistin Milena Preradovic stellte die Frage nach Lauterbachs zynischer Rechnung und legte sie dem ehemaligen Pfizer-Toxikologen Dr. Helmut Sterz vor. Er sagte dazu:
Ich würde gerne mit Herrn Lauterbach mal sprechen und ihm die wirklichen Zahlen vor Augen führen. Sie haben wahrscheinlich in meinem Buch gelesen, dass einer pro 10.000, und das sei ja nicht so schlimm, das bedeutet, wenn man 75% der deutschen Bevölkerung impft, dann bekommt man in etwa 10.000 oder 12.000 schwer Geschädigte. Da könnte man sagen, na ja, gut, wir haben das Leben von 80 Millionen gerettet, dann sind 12.000 nicht so viel. Aber wiederum, was ich vorhin schon sagte, es werden ja nur 1% gemeldet. Und 12.000 multipliziert mit 100, das ist dann schon eine Zahl von einer Großstadt. Und hier kann Herr Lauterbach nicht mehr sagen, das ist nicht viel. Das ist eine Katastrophe. Mhm. Und so ist es in allen Ländern. Auch hier in Frankreich. Wir sind in Frankreich bei ungefähr 30.000, jedenfalls die Zahlen, die ich bis 2023 bekommen habe, etwa 30.000 schwere Nebenwirkungen, die gemeldet wurden. Und das muss man automatisch mit 10 oder 100 multiplizieren, um die richtige Zahl zu bekommen.
Für Menschen wie Frank Wittendorfer muss Lauterbachs Aussage besonders bitter klingen. Der ehemalige Bürgermeister von Oberriexingen bei Stuttgart ist seit seiner dritten Covid-Injektion arbeitsunfähig. Er klagte gegen die Hersteller, scheiterte jedoch in erster Instanz. Um weiter juristisch vorgehen zu können, ist er nun auf Unterstützung angewiesen. Vor den, Zitat, extrem gefährlichen, selbstverstärkenden mRNA-Injektionen warnt US-Epidemiologe Nicolas Halscher in einem aktuellen Video auf X. Das Präparat gegen Covid ist in der EU bereits zugelassen. Dabei habe die Replikon-Injektion bei 93% aller Versuchsteilnehmer zu schweren Veränderungen des Blutbildes geführt, wie eine Studie aus Uganda zeigt. Halscher warnt, dass die selbstverstärkenden mRNA-Präparate bereits weltweit bei Mensch und Tier eingesetzt würden. Mindestens 33 weitere dieser Produkte befinden sich aktuell in Entwicklung. Die Präparate führten zu einer massiven toxischen Antigenproduktion mit unklarer Dauer. Zudem könnten Bestandteile der Injektion auch auf andere Personen übertragen werden. Der Epidemiologe warnt wörtlich vor absolut desaströsen Risiken und dauerhaften Schäden. Unter massivem Polizeischutz hat am Montag in Berlin der Prozess gegen zwei mutmaßliche Antifa-Mitglieder begonnen. Kolja B. und Konrad E. sollen gemeinsam mit mindestens einem weiteren Täter im vergangenen Jahr dem 24-jährigen Leander S. aufgelauert haben. Aus klar politischen Motiven, wie die Anklage meint. Die Beschuldigten gelten als linksradikal. Einer von ihnen soll sogar für die Amadeo-Antonio-Stiftung aktiv sein. Vor dem Gericht erhielten beide lautstarke Unterstützung aus der Antifa-Szene. Das Opfer ist Mitglied der rechten Kleinpartei Der Dritte Weg. Schon am ersten Verhandlungstag prallten die Darstellungen aufeinander. Doch ein Punkt scheint unstrittig. Die Angeklagten hatten Leander S. aufgelauert. Sie waren mit Reizgas und einem Hammer bewaffnet. Das Opfer selbst trug ein Messer und konnte den Angriff abwehren. Dabei wurden die mutmaßlichen Täter verletzt. Für den Anwalt von Leander S., Wolfram Narrath, liegt der Fall klar. Es habe sich um eindeutige Notwehr gehandelt. Auch wenn die Angreifer selbst erheblich verletzt wurden.
Die einzigen, die zumindest als Tatverdächtige festgestellt werden konnten, haben auch teilweise erhebliche Verletzungen dadurch erlitten, dass sich der Herr Schulze gewehrt hat gegen diesen Überfall. Und so sagt es auch die Anklage. Die Verletzungen, die die Angeklagten haben, seien durch Notwehr gedeckt. Das ergibt sich schon aus der Anklage. Ob es dann so sich auslaufen wird, das werden wir sehen.
Auffällig, punktgenau zum Prozessauftakt, rollte eine mediale Welle an. Ihr Tenor: Die Notwehr soll als Angriff erscheinen. Die Vorgeschichte spielt plötzlich kaum eine Rolle. Mit dabei sind nicht nur Taz und Tagesspiegel, sondern auch das Boulevardblatt Berliner Zeitung. Die Veröffentlichungen wirken wie Teile einer abgestimmten Kampagne. Parallel dazu stellte die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus eine Anfrage zum dritten Weg. Die Linke will wissen, ob Anhänger der Partei, Zitat, vermeintliche Notwehrsituationen bzw. Auseinandersetzungen mit AntifaschistInnen für potenziell tödliche Angriffe missbrauchen. Die Landesregierung erklärt, dazu gebe es keinerlei Erkenntnisse. Budapest rückt weiter an Russland heran. Das machte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bei einem Besuch in Moskau deutlich. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn mit den Worten: Wir müssen dem Druck, der auf uns ausgeübt wird, gemeinsam standhalten. Wen er damit meint, sagte Szijjártó zwar nicht ausdrücklich, doch sein weiterer Kommentar ließ wenig Zweifel. Es geht ihm vor allem um die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Szijjártó betonte, sichere Energielieferungen seien für Ungarn keine politische Frage, sondern eine Frage des Überlebens der eigenen Wirtschaft. Ungarn bezieht nach wie vor große Teile seines Öls und Gases aus Russland, während die EU diese Abhängigkeit bis 2027 komplett beenden will. Budapest signalisiert nun klar, dass es diesen Weg nicht bedingungslos mitgehen wird. Vergangene Woche wurde der ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Aula, Dr. Martin Pfeiffer, zu 4 Jahren unbedingter Haft verurteilt. Für das Verständnis des Urteils ist die Rolle der beiden sachverständigen Historiker Magnus Brechtgen und Moritz Fischer vom Institut für Zeitgeschichte München zentral. Der promovierte Historiker Stefan Scheil hat deren Gutachten analysiert. Haben die beiden Sachverständigen ihre Kompetenzen im Verfahren deutlich überschritten?
Aus Sicht des Historikers ist natürlich die Kompetenz des Historikers bei weitem überschritten. Also weder der Herr Brechtgen noch der Herr Fischer haben meines Wissens die Kompetenz, Fakten einzuordnen, ob die jetzt nach dem österreichischen Verbotsgesetz strafbar sind oder nicht strafbar sind. Beide sind Historiker und als Historiker hat man nun mal keine juristische Kompetenz. Insofern ist das ganze Gutachten von der Hinsicht sehr, sehr fragwürdig und es hat ja mit Sicherheit die Geschworenen sehr stark beeinflusst. Denn wenn Sie jetzt 100-mal hören, das ist jetzt Anpreisung des Nationalsozialismus, dann bleibt es wahrscheinlich im Gerichtssaal nicht ohne Wirkung.
Besonders brisant ist für Beobachter die Rolle des Sachverständigen Moritz Fischer. Er war zuvor in einem Podcast aufgetreten mit dem Titel »Wie bekämpft man die Rechten, Herr Fischer?« Ein darauf basierender Befangenheitsantrag der Verteidigung wurde zu Prozessauftakt abgewiesen. Wenig später verschwanden mehrere öffentlich zugängliche Verweise auf diesen Podcast. Im Oktober erhielt Fischer den Wilhelm-Liebknecht-Preis der Stadt Gießen für seine Dissertation über die Partei Die Republikaner. Fischers Arbeit wurde dabei ausdrücklich als Beitrag zur, Zitat, Aufarbeitung von Rechtsextremismus gewürdigt. Für Beobachter stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob Fischer tatsächlich als politisch neutraler und unabhängiger Gutachter agieren konnte. Schafft Europa es, sich aus seiner gegenwärtigen Schwäche zu befreien? Oder ist es bereits dem Untergang geweiht? Mein Kollege Stefan Pollack hat diese Frage mit dem renommierten Historiker Professor David Engels diskutiert. Das Gespräch sehen Sie jetzt hier bei uns im Interview des Tages.
Europa befindet sich in einer Phase tiefgreifender Umbrüche. Wohin wird sich der Kontinent entwickeln? Zu diesem Thema begrüße ich jetzt den Historiker Professor David Engels bei uns im Studio. Hallo Herr Engels, schön, Hallo. Dass Sie sich die Zeit nehmen heute hier und unseren Zuschauern da so einen Einblick gewähren in das, was da auf uns alle zukommt. Ja, aktuell sehen wir zwei scheinbar, ich sag mal, gegenläufige Entwicklungen. Zum einen baut die EU ihre Stellung als zentralistische Regierung der Union aus, die sie gleichzeitig mit Europa gleichsetzt. Andererseits sehen wir Erfolge nationalstaatlich orientierter Parteien. Steht Europa an einer Weggabelung? Also ist es gegenwärtig noch offen, ob der Weg in Richtung Brüsseler Zentralismus geht? Oder sind nationalstaatliche Ansätze nur noch Ausdruck von ich sag mal, naja, Rückzugsgefechten. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist gegenwärtig eine interessante Entwicklung. Ich hoffe ja, werden wir ja gleich drüber reden, dass es noch einen dritten Weg gibt zwischen diesen beiden Alternativen, denn beide sehe ich schon auch als ein gewisses Risiko. Der Weg zu mehr Brüsseler Zentralismus, gerade unter den Voraussetzungen des Woken-Denkens, führt natürlich zu unserem kulturellen Selbstmord, wenn man so will, und wird früher oder später zur Implosion führen. Der Weg allerdings zurück zu mehr als 30 kleinen Nationalstaaten, die ist natürlich auch sehr schwierig, denn wir sind in einer Welt, die zunehmend dominiert wird von großen Zivilisationsimperien, wie China, wie die USA, wie Russland. Und da können wir es uns natürlich auch nicht leisten, sozusagen in das Klein-Klein zurückzuziehen, denn dann würde unseren Kontinent auch mit einem sehr großen Wahrscheinlichkeit auch zum Schachbrett der imperialen Interessen der anderen machen. Aber es ist tatsächlich eine Wegscheide und wir werden sehen, wo es hingeht.
Schachbrett anderer Interessen, das ist natürlich auch ein interessanter und spannender Ausdruck. Ich sage immer, wir fragen uns natürlich alle, wo sind wir in Europa in 10, 15, 20 Jahren? Ja, gerade was auch unseren Nachwuchs betrifft, wo geht die Reise dahin? Ich sag mal, in den patriotischen Parteien in Europa gibt es ja starke Strömungen, die etwa transatlantisch ausgerichtet sind, die NATO befürworten und ihren Frieden mit der EU gemacht haben. Ist der Befund von gegenläufigen Entwicklungen überhaupt zutreffend?
Naja, die Konservativen sind gegenwärtig, wie Sie es ja auch sagten, gespalten. Die einen setzen eher auf eine Art Alignement mit Russland oder China oder jedenfalls eurasischen Partnerschaften. Die anderen setzen natürlich erheblich eher auf die NATO. Mir scheint diese Frage letzten Endes vor allen Dingen eine strategische wichtige Frage zu sein. Denn ultimativ, jedenfalls wenn es nach mir ging, würde Europa es gelingen, sich zu etablieren als einer der Pole zwischen den anderen Großmächten und weder sozusagen ein Wurmfortsatz Europas, noch gewissermaßen die kleinen Griechen in der römischen Welt der Amerikaner, sondern eben ein Kontinent, der selbstbestimmt seine eigenen Entscheidungen setzt. Natürlich, wie kommen wir dahin? Kommen wir dahin über einen Bruch mit den einen oder einen Bruch mit den anderen? Wie können wir es schaffen, sozusagen peu à peu eine Situation zu entwickeln, wo wir ernst genommen werden können, als Partner, auch als Gegner, wenn es sein muss, in dem Wettbewerb nach seltenen Erden, nach Rohstoffen, nach Grenzsicherung, nach Technologie und so weiter. Ich denke, da wird man wahrscheinlich in der Sachlage flexibel sein müssen. Aber das Ziel, denke ich, kann es nicht sein, weiter nur gewissermaßen an den Rockschößen entweder Washingtons oder Moskaus zu hängen, sondern sich eben selbst zu etablieren als selbstbestimmter Zivilisationskontinent.
Also Eigenständigkeit ist natürlich da auch ein Begriff, den Europa anstreben sollte. Sie vertreten das Konzept des Hesperialismus. Vielleicht gehen wir da kurz drauf ein, also eines abendländisch-konservativen Gedankens. Dieser befürwortet eine starke europäische Einigung, ja, im Bereichen wie Außenpolitik, Grenzschutz und Infrastruktur, fordert aber eine Stärkung der traditionellen historischen Werte des Abendlandes, möchte ich sagen. Worin unterscheidet sich denn dieser Gedanke vom europäischen Einigungsgedanken in der EU?
Also Sie haben ja die wichtigsten Punkte auch schon erwähnt. Ich denke, es sind zwei Bereiche. Der eine ist eher der geistige, die gegenwärtige Europäische Union ist ja im Gegensatz zum Grundgedanken der Gründungsväter aus den 50ern und 60ern ja überhaupt nicht mehr an den Werten des christlichen Abendlandes ausgerichtet, die unseren Kontinent einst so groß gemacht haben. Im Gegenteil, die herrschende Ideologie der Europäischen Union, wie sie auch von der gegenwärtigen Mehrheit im Europäischen Parlament getragen wird, ist ja eher dem Wokismus, wenn man so will, zuzurechnen. Das heißt, man ergeht sich letztlich in der Selbstkasteiung, man räumt die eigene Geschichte ab als nur eine Folge von Nationalismus, Kolonialismus, Genozid, Totalitarismus und will was völlig Neues sozusagen auf der Tabula Rasa schaffen. Und dieses völlig Neue wird ja auch nur durch die allgemeinen Menschenrechte definiert und ist gleichzeitig ja so eine Art Weltstaat, der sich zufälligerweise auf dem europäischen Kontinent befindet. Das ist ja so ein bisschen die Ideologie der gegenwärtigen EU. Und meines Erachtens ist es natürlich völlig unfähig, daraus die entsprechende Solidarität zwischen den europäischen Völkern abzuleiten, die notwendig ist, damit wir alle unsere gemeinsamen Krisen meistern. Von daher müssen wir zurück, denke ich, zu einem positiven, konstruktiven Verhältnis zu unserer Geschichte, zu unserem ursprünglichen Glauben, zu unseren Traditionen. Das bedeutet nicht, dass wir Ja und Amen zu allem sagen müssen, was schlecht gelaufen ist in unserer Geschichte, aber dass wir eine positive Vorleistung gewissermaßen in der Geschichtssicht sehen. Wir müssen einen neuen europäischen, abendländischen Patriotismus entwickeln, der stolz ist auf die eigenen Leistungen und nicht alles irgendwie als Verbrechen abräumt. Das ist das eine. Das andere betrifft die Institutionen. Die gegenwärtige Europäische Union ist geprägt durch eine erschreckende Schwäche nach außen hin. Unsere Grenzen werden nicht verteidigt. Wir sind abhängig von Rohstoffen aus China, ohne die eigentlich bei uns die Zivilisation von heute auf morgen aufhören kann. Wir sind abhängig von Rohstoffen aus den arabischen Ländern oder überall da, wo Erdöl herkommt. Wir sind mehr und mehr zurück, was wissenschaftliche Forschung betrifft. Also eigentlich werden wir immer schwächer und sind eigentlich gar nicht mehr ernst zu nehmen, wie auch unsere inexistente Position im Ukraine-Krieg letztlich bedeutet. Auf der anderen Seite ist diese Europäische Union immer zentralistischer und schafft es eben selbst in die Belange der einzelnen Nationalstaaten, sich einzumischen und kleinteiligste Vorschriften durchzusetzen. Was wir brauchen, ist also eigentlich ein Gegenteil. Wir brauchen eine Alternative zu Europa, die nach außen stark ist, unseren Kontinent verteidigt, seine Grenzen schützt, sicher geht, dass wir auch, was den Zugang zu Rohstoffen betrifft und zu seltenen Erden zum Beispiel, weiterhin überleben können, dass wir weiter Top-Forschung betreiben, dass wir weiter wettbewerbsfähig sind auf einem internationalen Parkett, das eben nur noch von Zivilisationsimperien geprägt ist, das aber nach innen hin endlich wieder Subsidiarität durchsetzt und eben die entsprechenden Kompetenzen da lässt, wo sie sein sollen und sich eben nicht mehr in Kompetenzen einmischt, die eigentlich der Grundfrage, nämlich des Überlebens unseres Kontinents im Konzert der Nationen oder der Großmächte eben helfen kann.
Also das Schlüsselwort, was jetzt auch aus Ihren Ausführungen bei mir hängen geblieben ist und vielleicht auch bei unseren Zuschauern ist, das Schaffen zum einen von Unabhängigkeit, ja, für die Zukunft. Ist das ein Konzept, das auf den Umbau der EU setzt oder kann dieser Gedanke erst nach dem Zerfall der EU oder, ich sage, einer dann möglicherweise anschließenden nationalstaatlichen Phase wirkungsmäßig werden? Wie schätzen Sie das ein?
Ich hoffe, dass es durch einen Umbau möglich ist. Ich hoffe, dass es möglich sein wird, organisch allmählich eine solche neue Struktur durchzusetzen. Ich hoffe, dass es gelingen wird, die patriotischen, konservativen Kräfte innerhalb der Europäischen Union dazu zu bewegen, sich zusammenzuschließen und entsprechend dieses gesamte System, das ja sehr interessante Instrumente auch liefern kann, von innen umzubauen. Das ist eine Hoffnung. Ich bin mir nicht sicher, ob es sehr wahrscheinlich ist. Ich fürchte mehr und mehr, dass mit dem gegenwärtigen Kurs wir auf eine Krise hinauslaufen. Ob nun am Ende dieser Krise tatsächlich eine Art wilde Auflösung beziehungsweise Bedeutungsverlust der EU steht oder sogar Bürgerunruhen, wie wir sie in Frankreich nun fast von Tag zu Tag erwarten können. All das weiß ich nicht. Ich hoffe, wie gesagt, dass es auf friedlichem Wege möglich sein wird. Es ist aber möglich, dass wir auch eher auf konfliktuelle Weise dahin gehen. Jedenfalls würde ich die erste Lösung insoweit erhoffen, als ich fürchte, dass die Haltung, dass man sagt, wir lösen zuerst das ganze Ding auf und dann gucken wir nochmal auf Grundlage von 20, 30 plus Nationalstaaten, wie wir uns wieder zusammenkriegen. Das, glaube ich, dürfte unglaublich schwierig sein. Wir haben jetzt ein Konstrukt, das eine gewisse Funktionsweise hat, das leider ideologisch völlig fehlgeleitet ist, aber das eine Basis liefern könnte für ein Nachfolgeprojekt. Wenn wir von null auf anfangen, wird es immer wieder neue Staaten geben, die sagen, nee, das will ich nicht, nee, das will ich nicht. Und das Risiko davon ist natürlich, dass man diese einzelnen Ablehnungen völlig verstehen kann. Wir aber in einer Weltlage sind, wo es sich in den nächsten Jahren entscheiden wird, ob Europa absolut abgehangen sein wird in der Weltsituation und dann tatsächlich nur noch zu einer Art Altersheim und Bidonville, also so eine Art verarmter Hinterhof, so eine Mischung zwischen Altersheim, Hinterhof und Disneyland der Welt sein wird oder ob wir eben auch ein ernstzunehmender Player sein werden. Ich denke, das ist gegenwärtig die Situation. Ich hoffe, wir kommen auf friedlichem Weg dahin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Und von wo aus Professor Engels sich eine Erneuerung Europas erhofft, das sehen Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Und ab morgen, verehrte Zuseher, startet die Übertragung des diesjährigen Alternativ-WEF in Prag. Auch in diesem Jahr hat das AWF scharfe Gegenprogramme zur bedrohlichen globalistischen Agenda entwickelt. Die Schwerpunkte dieses Jahres sind: Kräfte bündeln für den Frieden, Europa zurückerobern und Schuldgeldsystem überwinden. Seien Sie gespannt, die Ausstrahlung startet morgen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.